Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Heraus zum 1. Mai. Heraus zu Himmelfahrt und Pfingsten. Der Frühling lacht, die Räder sind aufgepumpt und der Picknickkorb hoffentlich gut gefüllt. Und auch am Wochenende und ohne Feiertag ist es einfach schön, sich abends mal mit Freundinnen und Freunden und Getränken ins Grüne zu setzen, in den Park. Allerdings, manchmal ist im Park nur wenig Grün zu sehen, gerade montags und generell nach lauen Nächten. Überall Müll, Grillreste oder Scherben. Die Mülleimer quellen über zur Freude von Fuchskrähe und Ratte. Wir sprechen über den Müll in dieser Sendung, also über so ziemlich alles zwischen Bonbonpapier, Pizzaschachtel und Sperrmüll, was wir eben so hinterlassen beim Leben. Und wir wollen auch sprechen über Mülltrennung daheim, also in ihrem privaten Gehäuse, weil nämlich unsere Hörerin meint, da gäbe es reichlich Luft nach oben bei unserem Umgang mit Müll. Sie hat uns geschrieben und meint, das wilde Müll hinterlassen, das wird ja immer schlimmer. Also ich zitiere mal, der Mülleimer ist nicht weit und trotzdem wird von scheinbar vielen Menschen einfach das, was man gerade in den Händen hält, fallen gelassen. Das ist der Eindruck unserer Hörerin. Wie sehen Sie das? Vermüllen wir Parks und Straßen zu sehr oder beobachten Sie vielleicht das genaue Gegenteil? Also, dass es in Ihrem Kiez eigentlich nicht mehr so vermüllt ist wie früher. Finden Sie vielleicht diese Diskussion um den Müll einer Hauptstadtregion unwürdig, weil da, wo eine Großstadt ist und viel Mensch nun mal auch viel Müll anfällt. Ihre Meinung und Erlebnisse rund um den Müll sind gefragt, inklusive Müllvermeidungstipps unter 0331 70 99 111. Und wenn Sie denken, Moment mal, ich habe doch ein viel besseres Thema, ein wichtigeres Thema, das ihr mal dringend diskutieren müsstet auf Radio 1 am Freitagvormittag. Na klar, immer her damit mit den Vorschlägen. Die weber@radio1.de, so heißt das Postfach für Ihre Vorschläge. Heute aber das Thema dieser Sendung: Halte deine Umwelt sauber. Der Müll, die Stadt und wir. 0331 70 99 111. Annette hat geschrieben an die weber@radio1.de und zwar zum Thema Müll als Vorschlag, als Themenvorschlag für diese Sendung. Annette schrieb, es beschäftigt und ärgert mich schon über viele Jahre mit dem Eindruck, dass das immer schlimmer wird. Und sie fragt sich, was ist denn da los? Ist das Gleichgültigkeit? Ist das Ignoranz? Und soll das unsere Zukunft sein? Die anderen werfen hin, die einen werfen hin, die anderen beseitigen. Guten Morgen, Annette.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Gibt es einen bestimmten Park oder eine bestimmte Landschaft oder Wald, bei denen Ihnen das insbesondere aufgefallen ist, dass der Müll zunimmt?
Na, im Prinzip sind es allgemein Straßenränder. Ich wohne am Berliner Rand und es fing vor vielen Jahren an, als ich joggen war und ich fahre auch viel Fahrrad und irgendwann ist mir das immer wieder aufgefallen, dass am Straßenrand liegt was. Es wird dann vielleicht auch von Reinigungskräften des Ortes weggemacht oder eingesammelt eben halt und irgendwann liegt dann das Neue da und dann überlege ich irgendwann, wo kommt es eigentlich her, ja, also ja, und teilweise habe ich es dann halt gesehen, dass die Autoscheibe runtergedreht wird und dann fliegt es scheinbar aus dem Autofenster raus oder so, also
Sie fragen es ja auch in der Mail, ob das Gleichgültigkeit ist oder Ignoranz, haben Sie eine Antwort auf die Frage?
Das ist schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob die Menschen, also ob die Menschen allgemein sehr viel beschäftigt sind mit den Themen der Zeit und dafür kein Blick bleibt oder kein Bewusstsein. Da bin ich ein bisschen ratlos.
Ja, das verstehe ich durchaus. Es kann einen auch ratlos machen. Ich kann auch erzählen, was mich sehr ratlos macht. Ich bin Hundebesitzerin und stelle natürlich fest, weil ich dann eben auch natürlich mit dem Vierbeiner viel rumlatsche, dass andere Leute entweder die Hinterlassenschaften des Hundes nicht wegmachen, was ich ja am asozialsten finde, wenn man eben selber einen Hund hat. Aber es gibt auch welche, das sind eigentlich meine Lieblinge, die es dann eintüten und dann auf die Baumscheibe schmeißen.
Ja, genau.
Und da sammeln sich dann so Häufchen von Häufchen in Tüten, also super, wo ich mich auch frage, wie kann man dazu kommen, diese Tätigkeit einerseits auszuführen und schafft es dann nicht die 200 Meter bis zum Papierkorb, um das einzuwerfen? Sie klingen ratlos, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal versuchen. Haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt, was das Problem sein könnte oder wie man es den Mitmenschen leichter machen könnte, den Krempel vernünftig zu entsorgen?
Naja, was jetzt so das betrifft, was halt, sagen wir mal, aus dem Autofenster oder einfach so am Wegesrand so fallen gelassen wird, ja, man könnte das einfach mitnehmen bis zum nächsten Mülleimer. Ich bin da so ein bisschen ratlos und denke, wo ist jetzt das Problem? Also in Tokio, das habe ich mal gehört, das ist irgendwie unglaublich. Da soll es wohl so sein, dass die Müllautos da kaum ausrücken müssen, weil es einerseits an der Stadt kaum Mülleimer gibt und diese Mülleimer sind auch kaum gefüllt. Also da ist nichts drin, weil die Leute da irgendwie ihre Sachen mit nach Hause nehmen. Also manchmal wünsche ich mir so ein bisschen Tokio oder so ein bisschen so einen offenen Blick eben für die Landschaft, die einen umgibt, beziehungsweise die Stadt, die einen umgibt. Also auch in Berlin ist es ja auch zu beobachten. Und ich denke auch dazu kommt, also es ist so mein persönlicher Graus irgendwie, dass es in den letzten Jahren sehr viel windiger geworden ist. Und dass, wenn Tüten irgendwo entsorgt werden, die fliegen dann halt über Felder. Also die bleiben in irgendwelchen Bäumen hängen und liegen auf Feldern. Dann kommt der Traktor und fährt die Plastikteile kaputt und gräbt sie unter. Und so wird es auch auf den Feldern und an Rändern eben halt immer mehr. Und ich glaube nicht, dass Reinigungskräfte, in welcher Form auch immer, die es überall gibt, das schaffen, noch einzusammeln. Ne? Also es gibt bestimmt viele gute Beispiele, auch in verschiedenen Orten hier draußen, wo ich wohne, dass sich so eine Art Frühjahrsputz zusammentut und dann wird gesammelt.
Genau, über solche Aktionen werden wir berichten hier in der Sendung, Annette. Und wir gucken uns auch Tokio genauer an. Oh. Und ich bedanke mich vor allen Dingen für den Themenvorschlag. Hier glühen auch schon die Leitungen. Ich glaube, da gibt es viel zu sagen. Also herzlichen Dank für den Vorschlag. Und wenn Sie weiter mitdiskutieren wollen hier, 0331 70 99 111 ist die Nummer dafür. Und ja, Annette, ich würde auch gerne die uns zuhören, fragen, ob sie die Idee teilen, mehr Tokio für Berlin, oder ist das halt nun mal einfach Großstadt und Hauptstadt, dass da in diversen Ecken und Winkeln was liegt. Besten Dank Ihnen und ein schönes Wochenende, Annette.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Tom Waits, Hold On, hören wir in dieser Sendung, in der wir über den Müll in der Stadt sprechen wollen. Den Auftrag haben wir von Annette bekommen, von unserer Hörerin, die feststellt, am Berliner Stadtrand überall Müll. An den Wegen, die sie geht, an den Straßen, die sie befährt, überall liegt was rum, was da nicht hingehört. Jetzt haben meine Kollegen, Frauke Oppenberg und Max Spalleck, diese Woche mit einem Vertreter von Wir Berlin gesprochen. Das ist eine Initiative von Menschen, die versucht, Müll zu beseitigen. Und zwar ging es ganz konkret im Gespräch mit Sebastian Wiese von Wir Berlin um den Volkspark Friedrichshain. Und da, sagt er, haben sie ordentlich Kronkorken aus der Wiese gepult. Und die Rede ist hier nicht von ein paar Dutzend.
Wir haben vor allen Dingen Kleinstabfälle gefunden, wie Unmengen an Kronkorken und Zigarettenkippen. Ich nenne mal eine Zahl. Wir haben in 4 Stunden über 7000 Kronkorken gefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja auch 7000 Flaschen, die da getrunken wurden, und man kann sich's einfach nicht erklären, warum die Leute ihren Müll und ihre Kronkorken und Kippen einfach dort auf die Wiese werfen und damit im Prinzip der Umwelt und uns einfach auch schaden. Ja?
Da höre ich dieselbe Ratlosigkeit raus, die vorhin auch Annette hier artikuliert hat, und es landen eben auch nicht nur kleine Kronkorken in der Prärie, sondern auch große Essence-to-go-Verpackungen überall. Auch das Wasser wird nicht ausgespart, der ein oder andere E-Scooter, Einkaufswagen oder Fahrrad liegt da auch drin, aber das ist bei weitem nicht alles, sagt Sebastian Weise.
Nicht zu vergessen, viel Bauabfälle, ja, das ist der größte Teil an Müll, der in Berlin zu finden ist. Wenn man sich in die Wälder reingeht, dann sieht man da ganz, ganz viel illegalen, abgelagerten Müll und eben auch wirklich großen Sperrmüll.
So, die Stadtreinigung kommt kaum noch hinterher, und in Zeiten der Pandemie sind dann insbesondere Parks und Grünflächen auch noch zu beliebten Treffpunkten geworden. Also im Mauerpark ist die Müllmenge angestiegen um 70%, im Park am Gleisdreieck um gut 40%. Also, was tun? Vielleicht Mülleimer abschaffen, so wie in Tokio, was vielleicht die sauberste Metropole der Welt ist. Wir schauen im Laufe der Sendung da auch noch hin. Wie kann eine saubere Stadt Realität werden? Oder ist das für Sie sowieso eher ein Horror, so ein abgeschlecktes Berlin? Darüber wollen wir heute mit Ihnen diskutieren in dieser Sendung, und Sie können anrufen 0331 70 99 111. Wir nehmen auch Ihre Tipps und Empfehlungen sehr gerne entgegen. 0331 70 99 111. In dieser Sendung, in der wir über unseren Umgang mit Müll sprechen wollen. Was soll mit dem geschehen? Also mit einer Verpackung, die sich dann eben durch Gebrauch in Müll verwandelt. Wo werfen wir die ein, wenn wir im öffentlichen Straßenland oder im Freien, im Grünen unterwegs sind? Und auch, wie gehen wir zu Hause um mit Müll? Das diskutieren wir in dieser Sendung 0331 70 99 111, falls Sie Antworten haben auf diese Fragen. Sie können aber auch auf radio1.de gehen und da finden Sie eine Umfrage von uns. Immer mehr Müll, was brauchen wir am ehesten? Und Sie haben da ein ganzes Bündel an Abstimmungsmöglichkeiten. Mehr Mülleimer, weniger Mülleimer, eine effizientere Stadtreinigung, neue Verpackungstechnologien oder aber vielleicht die Antwort, wir brauchen jetzt nichts anderes, alles halb so wild. Lassen Sie Ihre Meinung da auf radio1.de. Kehrenbürger, so heißt eine, wie ich finde, sehr hübsche Idee der Berliner Stadtreinigung. Sie können als Kehrenbürger oder Bürgerin bei der BSR eine Kiezputzaktion anmelden, dann andere einladen mitzumachen und ihre Straße oder ihren grünen Platz im Kiez sauber machen. Mein Sprössling hat das mal gemacht, zu Kita-Zeiten mit seiner Gruppe den Falkplatz aufgeräumt, in Prenzlauer Berg, also Müll eingesammelt und ich habe den Eindruck, langfristig hat es bei ihm mehr bewegt als viele gute Worte von mir. Unsere Hörerin Barbara hatte eine ganz ähnliche Idee, nämlich für ihren Kiez in Spandau. Morgen, Barbara.
Guten Morgen, Katja.
Saubererkiezspandau.de, da findet man euch, so heißt ihr. Was ist euer Anliegen, was macht ihr?
Unser Anliegen ist, die Umwelt ein bisschen sauberer zu machen und nicht die Umwelt so den großen Bereich, sondern unseren Kiez, also jeder da, wo er wohnt. Mhm. Und wir haben uns gegründet im November 2020. Ich bin mit einer Nachbarin immer walken gegangen. Es war furchtbar dreckig. Wir haben gesagt, wir sammeln einfach mal ein Tütchen auf. Und das war viel zu wenig. Da lag so viel rum. Und daraus ist das entstanden. Wir sind immer mehr geworden. Mittlerweile sind wir 30 Leute in der Gruppe, kommen regelmäßig. Und einmal die Woche treffen wir uns, immer montags für eine Stunde. Weil wir gesagt haben, zu Hause räumt man ja auch nicht bloß einmal im halben Jahr auf, sondern ständig. Und ich denke, das muss hier auch in unserem Umfeld so sein.
Ich sehe tatsächlich den Termin auf saubererkiezspandau.de, den nächsten Montag, 9. Mai, 17:30 am Abend, Galenstraße, Ecke Rohnstraße. Ja. Wieso sollte ich denn da hinkommen? Weil ist ja nicht mein Müll.
Das hören wir ganz oft von Passanten, die sagen, ja, ich heb doch für die Schweine nicht den Dreck auf. Und dann sage ich aber auch, ja, aber ich muss dann leben wie ein Schwein und das will ich nicht. Also wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen uns nicht mehr ärgern über all den Dreck, sondern wir tun etwas dagegen und wir wollen Vorbild sein. Das kann also sogar so weit gehen, dass jemand was hinwirft und wir gehen ganz demonstrativ hin und heben es einfach auf. Also wir diskutieren da auch nicht, sondern wir wollen Vorbild sein und zeigen, wie es auch gehen kann. Und ich denke, nur mit mehr Eigenverantwortung können wir auch was verändern. Also nicht, indem wir dann sagen, okay, die Politik und die müssten, sondern wir machen einfach.
Mhm. Und, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, klingt nach einer buddhistischen Grundeinstellung. Also ich muss sagen, mir schwillt halt schon der Kamm. Ne? Also ich kann mich da nicht ärgern.
Okay, aber wenn ich mich ärgere, das ist vielleicht auch so was Buddhistisches, dann ärgere ja ich mich.
Ja,
und das
stimmt.
Tut mir nicht gut. Und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen dagegen was unternehmen. Und was auch sehr schön ist, es macht in der Gruppe wirklich richtig Spaß. Und wir sind so ein harter Kern. Und
aber Barbara, aufräumen macht nie Spaß.
Nicht
zu Hause und nicht draußen.
Am besten kommst du mal zu uns, dann wirst du das merken. Also das ist wirklich toll. Wir hatten gestern eine Sonderaktion in Haselhorst und da war eine Bank am Spielplatz voller Kippen. Es war so furchtbar. Und wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich gedacht, das schaffe ich nie im Leben. Aber wir waren über 10 Leute, alle haben angepackt und im Nu war das weg. Und wir haben auch sehr viele Mütter dort gesehen, die haben uns beobachtet, was wir da machen. Wir sind ins Gespräch gekommen, das war eine tolle Aktion.
Und würdet ihr denn sagen, euer Ziel auch Vorbild zu sein, also nicht nur den Müll wegzuräumen, der da rumliegt, sondern vielleicht auch zu vermitteln durch euer Tun, dass man doch vielleicht Müll selbst mit nach Hause nehmen und entsorgen kann, würdest du sagen, das kommt an?
Ja, aber natürlich sind das ganz, ganz kleine Schritte und deswegen haben wir noch eine Schulaktion gegründet, das ist die Sause, da gehen wir in Schulen und erzählen den Kindern dort, dass es halt nicht schön ist, nicht umweltfreundlich, dass es die Umwelt auch schädigt, wenn Müll weggeworfen wird. Und wir gehen zusammen Müll sammeln. Und die Schulen übernehmen das dann teilweise und machen das regelmäßig. Und ich denke, das ist der Weg an Schulen, Kindergärten. Müsste eigentlich in der Familie passieren. So war das in meiner Jugend. Ich habe das zu Hause gelernt, dass ich nichts wegwerfe. Aber das scheint eben nicht mehr so zu sein. Und dann müssen wir gucken, wie wir das anders hinkriegen.
Das sagt Barbara aus Spandau über sauberer Kiez Spandau. Auf der Homepage dazu lese ich den Spruch, wenn wir etwas wegwerfen, ist es nicht weg, sondern nur woanders. Kann man sich auch merken. Sie finden auf dieser Seite saubererkiezspandau.de auch jede Menge Vorher-Nachher-Bilder, so wie aus der Brigitte, ne? Also vor der Schönheitskur und danach. Geht aber eben nicht um Frisuren und Mode, sondern um Grünflächen. Besten Dank, Barbara, für die Schilderung. Unsere Hörerin Annette hat gesagt, Tokio sei ja so eine Art Vorzeigestadt in Sachen Müllvermeidung. Da läge rein gar nichts rum. Wobei ja die Deutschen oft denken, dass sie alles ganz toll können. Verwaltung zum Beispiel oder Mülltrennung. Ist aber nicht so. Also, wir wollten es jetzt genau wissen. Ist Tokio wirklich derart clean? Ich war noch nie da. Also haben wir unsere Korrespondentin gefragt, Katrin Erdmann. Ist es wirklich so sauber und abgeschleckt in der japanischen Hauptstadt?
Ja, auf jeden Fall. Auf den Straßen liegt so gut wie kein Müll. Hundehäufchen müsste man tatsächlich mit der Lupe suchen. Und selbst die Toiletten, ob in der hinterletzten Schrammelkneipe oder an Bahnhöfen, sind garantiert 99% sauber. Selbst bei den Frauen. Und die ja anderswo oft noch schlimmer aussehen als die der Männer.
Ja, aber woran liegt das?
Das ist sicher eine Mischung aus Mentalität und Erziehung. Erstens gibt es schon seit ewigen Zeiten keine öffentlichen Mülleimer in Japan. Die Menschen sind es einfach gewöhnt, Müll und Hundekot mit nach Hause zu nehmen. Das ist einfach selbstverständlich. Ebenso wie den Müll genau zu trennen und dann nur an den jeweils vorgesehenen Tagen den auch vor die Tür zu stellen. Wirklich super geregelt ist zum Beispiel auch das Sperrmüllsystem. Man ruft dann in seiner Bezirksbehörde an, die sagt einem, was es kostet. Dann kauft man in einem 24-Stunden-Geschäft einen entsprechenden Wertcoupon, klebt den aufs Möbelstück, stellt das Ganze vor die Tür und abends ist's dann weg. Dass das alles ziemlich gut funktioniert, liegt durchaus an einem gemeinsamen Wertekanon. Man will den anderen nicht stören und man will vor allem nicht negativ auffallen.
Ein Leben ohne Mülleimer und gleichzeitig auch ohne in den Straßen rumliegenden Müll ist möglich, berichtet uns Katrin Erdmann aus Tokio. Wie könnte das bei uns aussehen? Denkbares Konzept für Berlin, für Brandenburger Städte 0331 70 99 111. Die Gärten der Welt, der Mauerpark, der Park am Gleisdreieck, Spreepark, das Tempelhofer Feld. Das sind einige der Parks und Grünflächen, die von Grün Berlin, einem landeseigenen Unternehmen, in Schuss gehalten und sauber gemacht werden. Grün Berlin räumt in diesen Parks und auch auf anderen Grünflächen unter anderem unseren Partymüll weg. Und was, wie viel davon anfällt, das weiß die Sprecherin Carina Tinius. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Eindruck unserer Hörerin ist, es wird immer schlimmer, immer mehr Müll fällt an. Wie viel Müll fällt denn an auf den Flächen, für die Sie zuständig sind? Und wird das mehr im Laufe der Jahre oder nimmt's ab?
Also vorweg muss ich ganz kurz erwähnen, es freut uns natürlich, dass die Freiräume in Berlin, also wie auch in anderen Metropolen in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Das gilt insbesondere, wie Sie auch schon gesagt haben, für die öffentlichen Parks, die Grün Berlin als landeseigenes Unternehmen bewirtschaftet und zu denen Grün Berlin auch eine Aussage treffen kann. Das würde ich gerne noch mal kurz differenzieren. Und wir können sagen, Parks werden sicherlich auch durch die Corona-Pandemie vermehrt als Ort der Naherholung für sportliche Aktivitäten. Sie haben jetzt Ihre Partys angesprochen. Ich hoffe, Sie machen selber keine Partys in den Parks, sowie auch als Raum für bürgerschaftliches Engagement genutzt. Und in den Gärten der Welt, die haben Sie auch gerade angesprochen, hatten wir auch im vergangenen Jahr zum Beispiel mehr als 1 Million BesucherInnen. Mhm. Selbiges gilt auch für den Britzer Garten. Und das ist erstmal eine tolle Entwicklung. Das ist auch gut so. Aber gleichzeitig, das haben Sie auch schon erwähnt, bringt das natürlich, also die gestiegene Nutzung, auch ein gestiegenes Müllaufkommen mit sich. Ein Beispiel kann ich hier gerne anbringen. Im Britzer Garten und auch dem Tempelhofer Feld zum Beispiel haben BesucherInnen im vergangenen Jahr knapp 310 Tonnen Abfall entsorgt. Und wenn wir dann nochmal ein Jahr zurückblicken, ins Jahr 2020 waren es noch 280 Tonnen gewesen. Also okay. Definitiv. Müll wird mehr.
Sie sagen, die Besucher, die Nutzer haben den Müll entsorgt. Haben Sie den auch wirklich entsorgt oder haben Sie den fallen und liegen lassen?
Das ist unterschiedlich tatsächlich. Das zeigt sich auch in den Reinigungszyklen. Auch da Beispiel Tempelhofer Feld. Da haben wir eine generelle Reinigung von der Parkanlage und von den Flächen dreimal in der Woche. Mhm. Und das müssen wir dann in Peakzeiten, also Frühling, Sommer, Spätsommer und Herbst, dann auf 7-mal in der Woche wirklich auch raufschrauben, um den ganzen Müll, der nicht nur in den Mülleimern gelandet ist, dann auch zu entsorgen, damit der Park auch am nächsten Tag wirklich wieder zur Naherholung auch genutzt werden kann von allen BürgerInnen.
Ich vermute mal, der meiste Müll fällt an zwischen Freitagabend und Montag früh, aber die meisten Mitarbeitenden, die haben sie wahrscheinlich zwischen Montag und Freitagnachmittag. Ist das so oder ist das nicht der Fall?
Nein, also wir reinigen tatsächlich täglich unsere Parks. Das heißt, das geht nicht nur von montags bis freitags, sondern da passen wir uns auch den Besucherströmen an. Und das geht dann von Montag bis Sonntag.
Jetzt wogt ja eine Diskussion um die richtigen Müllentsorgungsangebote. Also sollten schon in den Parks vielleicht unterschiedliche Container bereitstehen, um den Müll auseinander zu sortieren? Brauchen wir mehr geschlossene Behälter wegen der Tiere, die sonst rangehen? Oder brauchen wir eher offene und die gerne alle paar Meter, damit selbst die Trägsten es schaffen, ihren Müll einzuwerfen? Oder sollten wir den Müll vermeiden, gar nicht produzieren und den, der doch anfällt, mit nach Hause nehmen? Was ist denn der Königsweg aus Ihrer Erfahrung raus?
Es ist mehrschichtig. Also unsere Aufgabe ist es ja erstmal, Müll zu vermeiden, dann genug Entsorgungsmöglichkeiten, wie Sie auch gerade angesprochen haben, auch in ausreichender Anzahl anzubieten. Und wenn Müll herumliegt, ob nun in den Müllcontainern oder auch außerhalb, den so schnell wie möglich wieder zu entsorgen. Und was wir von Grün Berlin strategisch vor Ort machen, ist, wir sprechen auf verschiedenen Ebenen mit den Leuten vor Ort. Wir sprechen beispielsweise mit den Gastronomen oder den Pächtern vor Ort, wie Müll bei Speisen und Getränken reduziert werden könnte. Da ein Beispiel aus dem Britzer Garten. Aktuell wird hier die Milchbar saniert. Und mit der Sanierung wird es auch ein neues Gastrokonzept mit Spülküche geben, um später eine Verwendung von Mehrweggeschirr sicherzustellen, womit wir dann letztendlich auch wieder Abfall vermeiden können. Und darüber hinaus haben wir natürlich die verschiedensten Mülleimer in verschiedensten Formen und Größen auch vor Ort. Aber was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, was Sie auch angesprochen haben, ist, der Müllanstieg ist leider auch ein Spiegel der Gesellschaft im Umgang mit der Natur und auch mit dem öffentlichen Raum. Das heißt, egal wie groß oder wie klein die Mülleimer sind, wie geschlossen oder wie geöffnet sie sind, und auch der Anstieg von Reinigungszyklen können alleine das Problem gar nicht lösen. Wir brauchen tatsächlich eher einen respektvollen Umgang der BesucherInnen mit dem Lieblingspark oder mit der Lieblingspicknickwiese, mit dem öffentlichen Raum im Allgemeinen. Und dazu treten wir auch mit den Besuchern in einen Dialog.
Das ist jetzt wirklich die 1-Million-Dollar-Frage. Wie stellen Sie dieses Bewusstsein und diese Wertschätzung her?
Das passiert unter anderem im Park am Gleisdreieck. Es sind Versuche mit dem Nutzerinnenbeirat. Das heißt, wir sprechen mit AkteurInnen, mit AnrainerInnen und auch mit der Stadt, um gemeinsame Strategien auch zu entwickeln an der Stelle. Das heißt, wir erweitern das Angebot und passen das dann auch dementsprechend an mit auch den Hinweisen von den AkteurInnen und auch von den AnrainerInnen. Aber beim Bewusstsein der BesucherInnen anzufangen und ihnen beizubringen, wie sie Müll entsorgen, da muss jeder bei sich selber anfangen.
Das war Carina Tinius, die Sprecherin bei Grün Berlin. Mit ihr habe ich gesprochen über die Park- und Grünflächenpflege in der Hauptstadt. Besten Dank für das Gespräch. Nilüfer Janja, Thanks for Nothing haben wir hier gehört in dieser Sendung, in der wir über unseren Umgang mit Müll sprechen, mit Müll in der Stadt. Und dazu einlassen möchte sich Focko Barth, der ist als Gärtner unterwegs, also kennt die verschiedensten Grünflächen der Stadt Berlin. Wir sprechen aber jetzt hier insbesondere über die Gegend rund um Müllerstraße und Osloer Straße im Wedding. Hallo Herr Barth.
Hallo.
Also Sie sind Gärtner, das heißt, Sie machen es eigentlich hübsch. Sie setzen die Blümchen, Sträucher und Pflanzen, oder?
Genau, richtig. Also ich bin hauptsächlich in der Pflege tätig und bin aber in unterschiedlichsten Gärten, die halt teilweise halt so schlicht angelegt sind oder auch teilweise eben schwierig zu pflegen sind, aber auch sehr schöne Gärten, wo halt irgendwie die Anlage frisch ist und alles irgendwie in einem schönen Zustand. Das ist ganz unterschiedlich.
Okay, Sie sind im Auftrag der Stadt unterwegs und gucken, was da zu tun. Nee, im Auftrag des Bezirks?
Nein, wir sind eine Privatfirma und sind beauftragt von unterschiedlichen Kunden.
Okay.
Arbeiten aber auch für Objekte, die zur Stadt gehören.
Und wenn Sie dann unterwegs sind, Müllerstraße, Osloer Straße, was haben Sie zu tun? Was fällt Ihnen auf?
Ich muss jeden Tag in der Müller und Osloer Müll sammeln, beziehungsweise das Gelände sauber halten. Und speziell in der Müllerstraße ist wirklich ein sehr großes Problem, weil das Gelände ist offen. Das ist ja das Arbeitsamt dort. Dort gibt es halt eine große Fläche, die neu angelegt wurde, ein Lesegarten, ein sogenannter. Und rund um das Gebäude findet halt eben der normale Betrieb statt irgendwie. Da sind Restaurants oder beziehungsweise irgendwelche Bäckereien oder Sachen können eingekauft werden. Da gibt es auch einen Markt irgendwie am Mittwoch, ein Stückchen da an der Genterstraße. Das ist praktisch die Parallele zum Müller. Und von allen Seiten wird praktisch dann auch immer irgendwas in diese Fläche eingetragen. Also das ist jetzt irgendwie nur, um die Fläche mal als Beispiel zu nennen. Mhm. Also Leute, die dann durchlaufen.
Warum ist das so? Stehen da nicht ausreichend Mülleimer zur Verfügung oder was ist das Problem?
Man kann sagen, ausreichend Mülleimer stehen nie zur Verfügung, wo es stark vermüllt ist. Aber hier ist auch das Problem, dass irgendwie die Mülleimer, die vorhanden sind, teilweise nicht so genutzt werden, wie sie sollten, weil Leute sich irgendwie dann zum Beispiel in diesem Lesegarten auf eingerichtete Bänke hinsetzen und dort was essen und dann einfach alles liegen lassen oder ihre Kippen rauchen und dann die Kippenfilter nicht irgendwie in den Mülleimer schmeißen beziehungsweise dort fachgerecht entsorgen, sondern einfach unten auf dem Fußboden austreten und dann da liegen lassen.
Haben Sie eine Idee, woran das liegt? Da liegt ja ein Widerspruch drin. Also die Leute gehen raus, wollen das schöne grüne Angebot Open Air nutzen und hinterlassen es dann wie Sau. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Das ist wirklich sehr schwierig zu erklären. Also es ist ja eine Form von Gleichgültigkeit. Und vielleicht ist es auch teilweise eine Faulheit irgendwie, weil man halt zum Mülleimer hin natürlich erstmal noch meinetwegen zum Beispiel im Schnitt 10 Meter laufen muss. Und
ja gut, aber wenn man kommt und geht, hat man ja sowieso Wege, in die könnte man das ja integrieren. Jetzt denken Sie da ja vermutlich jeden Tag drüber nach, weil Sie derjenige sind, der das Zeug wieder rauspopelt, einsammelt, wegschafft, statt die eigentliche Arbeit, nämlich die Pflege der Grünflächen zu betreiben. Ich vermute, dass Sie eine Idee haben, wie sich das Problem lösen lässt oder nicht?
Na, es gibt irgendwie unterschiedlichste Ansätze. Also man muss natürlich immer noch in der Erziehung auch schon früh anfangen, irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass eben sämtliche Materialien, die man rausnimmt in die Freiflächen, dass man die auch bei sich behält. Wenn ich zum Beispiel losgehe, mir eine Bierflasche kaufe und dann ein Bier trinke oder irgendwas esse oder so, bei mir bleibt nie nichts liegen. Also ich habe auf jeden Fall immer alles immer wieder am Mann oder schmeiße es dann entsprechend in den Mülleimer hinein, wenn ich unterwegs bin. Also von daher verstehe ich nicht, dass es irgendwie allzu viele Leute gibt, die was kaufen und dann den Müll einfach liegen lassen, wenn sie fertig sind mit ihrer Speise oder mit ihrer Zigarette und so weiter.
Focko Barth, besten Dank für Ihren Anruf und alles Gute für die weitere Arbeit. Adieu.
Ja, danke schön. Und viel Spaß noch und viel gut, dass Sie dieses Thema mal anschneiden. Das ist wirklich sehr wichtig.
Danke, danke. Und ich spreche weiter mit Kerstin. Hallo, Kerstin.
Ja, hallo.
Und ich weiß, dass Sie ein ähnliches, aber doch anders gelagertes Problem bewegt. Also mit Focko Barth sprach ich gerade drüber, über Menschen, die ja so gezielt ins Grüne gehen, weil sie im Grünen sein wollen. Sie haben eher ein Problem mit Menschen, die das Grüne nutzen, weil sie eigentlich in die Clubs wollen oder aus den Clubs nach Hause.
Naja, ja. Also das hat ja auch verschiedene Seiten. Also die Clubs sind ja nicht nur sozusagen im Innenraum, sondern die Clubkultur hat sich auch gerade durch Corona in die Parks und Grünanlagen ausgedehnt. Und ich wohne in der Nähe vom Schlesischen Busch in Altreptow, Arena, Da sind halt viele Clubs, also nicht nur die Arena, da ist, was weiß ich, die Ipse und der Club der Visionäre und so weiter. Das heißt, da ist eine relativ hohe Clubdichte. Und vor Corona war das wirklich auch, also es hat sich so negativ entwickelt. Ich wohne da schon lange und die Grünfläche da, also der Schlesische Busch zum Beispiel, ist eigentlich dann schon Samstag früh für normale Leute nicht mehr nutzbar gewesen, weil die vielen Reste von der Nacht, und das sind wirklich unschöne Sachen, also Exkremente haufenweise, viele zerbrochene Flaschen und so weiter, Drogen, das ist ja auch eine schwierige Ecke, da ist ja auch der Görlitzer Park, auch das Problem dehnt sich da aus. Und ja, das ist einfach sozusagen nicht schön. Ich hatte mich da auch schon mal an die Clubkommission gewandt. Das war kurz vor Corona, als das so eskalierte. Und? Dass man wirklich kaum noch durch die Flächen gehen konnte, geschweige denn sich da erholen. Ich habe da eigentlich eher so ein bisschen die Informationen bekommen, ja, wir sind nicht das Ordnungsamt und Berlin ist nun mal eine Stadt der Hedonisten und das ist auch gut so. Also ich kann das jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Also Hedonismus an sich muss ja nicht was Schlechtes sein, wenn ich nach dem Lustprinzip lebe. Aber ich sage mal, mein Lustbedürfnis hört da auf, wo ich die Freiheit oder das Lustbedürfnis des anderen einschränke.
Haben Sie denn eine Idee, Kerstin, wie sich das auflösen ließe? Denn ich weiß, und man hört es ja auch, Sie sind prinzipiell eine Freundin der Clubkultur und wollen jetzt da gar nicht irgendwie, dass die um 23 Uhr absperren müssen und dann wird alles abgekerchert.
Nein, das ist richtig. Ich war sogar bei den ersten Partys, die im Freien im Schlesischen Busch stattfanden, auch mal selber mit dabei.
Aber auch gut. Ich sprach ja gerade mit Focko Barth, mit ihrem Vorredner, mit einem Gärtner, der sagt, wir brauchen das Bewusstsein. Also es geht gar nicht so sehr darum, steht da nun der oder ein anderer Mülleimer, sondern man braucht das Bewusstsein, dass das, was man mitbringt, auch wieder zu entsorgen ist. Wie kriegt man das rein in die Menschen? Das ist ja eigentlich so eine Selbstverständlichkeit.
Eigentlich schon, also aber wenn wir schon sozusagen in anderen Bereichen das Problem haben, dann finde ich das bei der Clubkultur eigentlich nochmal schwieriger, weil die Leute, die eben wirklich feiern gehen, weil sie feiern gehen wollen und dann nachts, wenn es schön warm ist, draußen auch die Parks nutzen, ich glaube, da ist viel egal einfach. Da will man einfach Spaß haben und es ist dann auch egal, was man da tut. Und ich habe, wie gesagt, ich weiß auch, dass die Clubszene bemüht ist sozusagen, da gibt es auch ein Code of Conduct, da gibt es einen runden Tisch für grüne Clubkultur. Ich weiß aber auch, also ich finde, das ist ein guter Ansatz, das gibt es noch nicht so lange und ich weiß jetzt nicht genau, welche Clubs da alle drin sind, aber da geht es auch in erster Linie um sozusagen Energiesparen und also sozusagen das Clubgeschäft an sich. Aber wie kriegt man sozusagen die Leute, die dann ja auch betrunken sind und Drogen nehmen, das ist ja auch so ein Problem und das trägt natürlich auch dazu bei, dass denen vieles egal ist, also Hauptsache feiern und gut drauf sein. Und ich habe da jetzt nicht eine richtige Lösung, aber ich würde gerne sozusagen, dass sich die Clubkultur oder dieser runde Tisch, den es da jetzt gibt, auch damit stärker befasst. Was ist mit den Hinterlassenschaften außerhalb des Clubs, beziehungsweise die Partyszene drängt ja auch in die Parks.
Und da kann ich noch. Kerstin, vielen Dank für diesen Punkt. Ja. Vielleicht hört uns ja jemand zu, denn was ich mitnehme aus beiden Gesprächen ist doch so eine Art Ratlosigkeit. Vielleicht hört uns jemand zu, die oder der unterwegs ist in Sachen, keine Ahnung, Umweltpädagogik, aber vielleicht auch in den Bezirksämtern, dass uns da jemand hört, jemand aus der Clubkommission. Ich bin gespannt, ob es Lösungen gibt. Danke für diesen Aspekt, auch den wir noch gar nicht bedacht hatten. Merci.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Und tschüss. Wenn Sie sich beteiligen wollen und Lösungsvorschläge vielleicht parat haben, wir wären bereit dafür unter 0331 70 99 111. Nina Simone, I wish I knew how it would feel to be free, hören wir hier auf Radio 1 in der Sendung, in der doch jetzt kurz nach 11:30 immer noch ein gerüttelt Maß an Ratlosigkeit herrscht, wenn wir über den Müll in der Stadt reden und um die Frage uns einen Kopf machen, wer muss sich denn da kümmern? Mal gucken, ob es auf Social Media Antworten gibt. Wiebke Koenigke hat da die Debatten fest im Blick. Hallo Wiebke.
Hallo Katja, ja du, auf unsere Community das Verlass.
Ja, okay, erzähl.
ja, Lösungen, wohin man nur sieht, zum
sehr
Beispiel.
Gut.
Ja, genau. Von Kurt Blume, der sagt, dass ein großes Problem die nach Essen suchenden Tiere sind, seiner Meinung nach, welche den Müll rausholen und liegen lassen. Ansonsten einfach mehr Personal in die Parkpflege stecken. Wenn das Personal nicht mehr hinterherkommt, dann muss da was getan werden. Eigentlich recht einfach, so sagt er. Und ich denke mir, na gut, wenn es so einfach wäre. Olaf Besenthal hatte auch eine Idee. Und zwar sagt er, Pizzaschachteln und Kaffeebecher sind eine wahnsinnige Plage. Vielleicht kann man die Verkäufer entlang der Straßen und Plätze dazu bewegen, diese einzusammeln. Entschuldige mein Schmunzeln, aber mich würde wirklich interessieren, wie die Pizza- und Kaffeeverkäufer das so finden.
Ja, wobei ich die Idee oder im Ansatz das ja ganz gut finde. Und tatsächlich gibt es ja auch Initiativen, die sagen, lasst uns Mehrwegzeugs benutzen für Essen to go und Trinken to go. Da hättest du das Problem wahrscheinlich nicht, weil dann hängt da Geld dran, dann schmeißt es nicht einfach weg.
Tatsächlich, wenn es Mehrwegverpackungen sind, aber wenn die Leute einfach nur hinter ihren Kunden herlaufen sollen und die Sachen einsammeln?
Na, das funktioniert womöglich nicht.
Dann gibt es auf Facebook noch die, ich nenne sie jetzt mal, das soll nicht despektierlich klingen, aber die Softie-Fraktion, die nämlich weiterhin das Gespräch suchen, wie Andreas Kleffel, der sagt, vielleicht könnten Parkwächter durch die Anlagen laufen und das Gespräch mit den Besuchern, die ein Picknick veranstalten, suchen. Wenn man freundlich im Hinweis auf die Mitnahme des Abfalls bleibt, könnte es den einen oder anderen mit Einsicht geben. Und er sagt auch nochmal, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Ja, und Rom hatte vielleicht auch genug Geld, um all diese Parkwächter und Parkläufer zu bezahlen. Naja.
Ja, und noch nicht so viele Kaffee- und Pizza-Behälter. Dann gibt es natürlich genau das Gegenteil, die Hardcore-Fraktion wie Live Leuder. Er sagt, ach, wären es doch nur mal die Grünanlagen. Berlin ist mittlerweile sowas von verdreckt. Überall stapelt sich der illegal entsorgte Sperrmüll am Straßenrand. Müll wird achtlos auf die Straße geworfen und die meisten Menschen gehen mit unserer Stadt und ihrer Umwelt sehr respektlos um. Da hilft nur Erziehung, mehr Mülleimer und einfach härtere Strafen. Dann gibt es tatsächlich noch eine irre Idee, so sagt es der Esteban El Favorito selber. Er findet, einen Eurojobber bekommen eine Patenschaft für einen bestimmten Abschnitt. Sie leeren die Mülleimer und sorgen für Ordnung. Dann brauchen die Jungs von der Stadtreinigung nicht am Montagmorgen gegen Berge anzukämpfen. Du kannst es dir denken, da wird direkt gekontert von Kevin Behrendt. Der sagt nämlich viele Sachen, aber sein letzter Satz ist, im Gegenteil, wenn deine Kultur ist, die billige Arbeitskraft macht das schon weg, sorgt das ja nicht für eine Geisteshaltung der Eigenverantwortung. Und besonders spannend fand ich tatsächlich auch den Verweis von Bengt Bengtsson nach ganz oben, sage ich mal. Der sagt nämlich, da scheint Berlin ja auch nur ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft zu sein. Denn wenn die Regierung erlaubt und sogar fördert, den deutschen Müll rund um den Globus den weltweiten Nachbarn vor die Tür zu kippen, naja, einfach mal drüber nachdenken, sagt er.
Jo, wohl wahr. Dann gucken wir noch auf Insta. Da haben wir ja unter anderem auch gefragt, ist euch Berlin zu dreckig und wie kann Berlin sauberer werden?
Ja, also bei der Antwort auf die erste Frage sind sich die Hörer oder Nutzerinnen sowas von einig. 97% finden ja, diese Stadt ist zu dreckig. Und auf die Frage, wie kann Berlin sauberer werden, da tummeln sich die Antworten in der Bandbreite von weniger Touristen, mehr Mülleimer, härtere Strafen, mehr Eigenverantwortung, bessere Erziehung und wie hieß es immer so, wenn du wirklich weißt, wo du stehst, weißt du, wenn du das Licht angehst oder sowas?
Hä?
Diesen Spruch?
Nee.
Ob du wirklich richtig stehst, weißt du, wenn das Licht angeht.
Ach so, bei Michael Schanze oder was?
Ja, genau. Dachte ich so bei diesen ganzen Antworten.
Wiebke Koenigke, besten Dank für den Blick in Social Media und Ihnen vielen Dank für die Debatte und Diskussion. Sie können hier weiter anrufen, natürlich auf Social Media weiter diskutieren. Wenn Sie anrufen mögen, die Nummer lautet 0331 70 99 111. In Need of Repair von der Band of Horses. Irgendwie eine Reparatur, ein Update braucht offenbar auch unser Umgang mit Müll. Wir sind auf der Suche nach Lösungen. Hier haben schon zahlreiche Hörerinnen und Hörer ihre Ratlosigkeit artikuliert. Was tun angesichts der Rücksichtslosigkeit, mit der rumgemüllt wird? Und hier kommen ein paar Lösungsvorschläge. Den Auftakt macht Beate.
Mein Lösungsvorschlag, der ist ein bisschen irre, weil ich habe so den Eindruck, dass es ein paar Leute gibt, die immer wieder aufräumen und ein paar Leute, die immer wieder in einen sauberen Park kommen und den nutzen und einfach ihren Dreck liegen lassen. Und mein Lösungsvorschlag wäre, wir machen jetzt mal für 4 Wochen einfach nicht sauber. ja, dass die Leute dann in die dreckigen Parks kommen und denken, oh, wie sieht's denn hier aus? Und dann vielleicht merken, dass sie vielleicht ihren eigenen Müll wieder mitnehmen sollten. Ja, und dann machen wir einfach nach vier Wochen ist ja ein Monat, dann machen wir einfach, sagen wir so, und jetzt alle Anwohner und alle, die den Park nutzen, kommen und machen groß sauber.
Idee Nummer 1. Idee Nummer 2 steuert Martin bei.
Grundsätzlich wollte ich aber sagen, gilt natürlich das Gebot der Rücksichtnahme. Das heißt natürlich, jeder soll eigentlich den Park so hinterlassen, wie er ihn gerne selber wieder vorfinden möchte, nämlich sauber. Das machen natürlich viele nicht. Und da gehört auch ein bisschen Erziehung hinzu, finde ich. Es wäre durchaus wünschenswert, finde ich, wenn Leute vom Ordnungsamt nicht nur die Hundebesitzer nerven mit ihren Knöllchen, sondern vielleicht auch mal durch die Parks gehen, die Leute darauf freundlich hinweisen. Das muss ja nicht immer gleich eine Geldstrafe sein. Aber ihnen zu sagen, bitte nehmen Sie Ihren Krempel wieder mit, den Sie hier gerade irgendwie grillen oder aufbauen oder whatever. Oder Ihnen vielleicht einfach eine Mülltüte in die Hand drücken. Das hilft ja auch manchmal schon, nicht?
Lösungsvorschlag Nummer 2 und der dritte kommt von Ari.
Es gibt ja nach meiner Beobachtung schon ganz bewährt die Flaschensammlerinnen in Berlin. Das heißt, Sachen, die befandet werden, die werden, wenn sie liegen gelassen werden, eben von Leuten, die wenig Geld haben, gerne genommen, um ihr Einkommen aufzubessern. Und das sollte man einfach ausdehnen. Das heißt auch die Kronkorken und die Batterien und alle Sachen, die man nicht in den Anlagen haben möchte, auch Kaffeebecher und sowas. Und dass man damit gleichzeitig eben das Einkommen von Leuten verbessert. Also das wäre dann sozusagen eine Win-Win-Situation. Die einen können es liegen lassen, die anderen verdienen Geld damit.
Also potenziellen Müll bepfanden oder aber Einwegverpackungen vermeiden. Ich puzzle da mal gleich dran mit dem, was mir meine Kollegin Dani hier vorhin zugerufen hat. Die meinte nämlich, naja, liegt ja wohl auch daran, dass wenn heute gepicknickt wird im Park, nebenbei irgendwo ein Supermarkt oder eine Bude ist, wo man alles mundgerecht und portioniert und vielfach eingepackt und mit Gäbelchen dabei kaufen kann, also einfach eine Menge Müll da schon dabei hat, wenn man das Zeug einfach zu Hause vorbereitet und sich in Dosen und Tüten packt, kein Problem, hat man auch weniger Müll. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Vielleicht sehen Sie weitere, dann verraten Sie uns die gerne unter 0331 70 99 111. Mülltrennung, was für ein Quatsch. Das wird doch sowieso alles miteinander verbrannt. Das ist eine weit verbreitete Ansicht, mit der gerne begründet wird, dass durchaus alles ungetrennt miteinander in die graue Tonne reingeworfen werden kann. Und ich will diesen Mythen und einzelnen Müllstreitfällen jetzt nachgehen. Und zwar zusammen mit Sebastian Seibel, der ist Abfallexperte bei der BSR. Guten Morgen, Herr Seibel.
Guten Morgen.
Das wird doch sowieso alles verbrannt. Trennen ist Quatsch. Das hören Sie vermutlich auch häufiger. Was sagen Sie dann?
Ja, tatsächlich. Das kommt auch immer mal wieder bei uns an. Dem kann ich aber nur ganz klar widersprechen, denn Trennen ist ganz wichtig. Nur so können die Abfälle dann tatsächlich auch dem Recycling zugeführt werden. Also egal, ob Papier, was dann zu neuem Recyclingpapier wird, Glas, was beliebig oft recycelt werden kann, oder auch beim Bioabfall, woraus wir Biogas und Kompost machen können. Also sehr wichtig, richtig zu trennen. Nur so kann es tatsächlich wiederverwertet werden.
Was sind denn Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Fehler beim Mülltrennen? Also wenn ich prinzipiell bereit bin, aber es vielleicht auch hier und da falsch mache?
Das ist ganz vielfältig. Wir bekommen häufiger Fragen, beispielsweise auch zum Thema Bioabfall, wie ich den am besten sammle. Das Beste wäre natürlich hier immer ohne Tüte das zu sammeln, aber wenn es nicht geht, auch gerne in der Papiertüte. Was wir gar nicht möchten hier ist, dass beispielsweise in Plastiksäcken gesammelt wird, denn so ist es nur schwer herauszusortieren und im Zweifel wird der ganze Sack mit Inhalt aussortiert. Mhm. Aber da haben wir viele Fragen und viele Antworten finden sich auch bei uns auf der Webseite.
Sie sprechen das gerade an mit dem Biomüll. Es gibt ja solche angeblich verrottbaren Bioplastiktüten. Die wollen Sie da auch nicht drin haben, ne? Wieso?
Genau, das ist richtig, weil bei uns in unseren Anlagen leider nicht gewährleistet ist, dass sich die Tüten schnell genug abbauen. Insbesondere, wenn die gut zugeknotet sind und die dicken Knoten, die verbleiben dann dort gerne zurück. Mhm. Und daher möchten wir kein Plastik und Bioplastik drin haben, weil wir auch gar nicht erkennen können, ob es sich um konventionelles oder um Bioplastik handelt.
Andererseits darf ich ja in die braune Tonne, also in die Biomülltonne, Essensreste reinwerfen. Knochen, Gräten oder auch Schalen von Zitrusfrüchten, Bananenschalen, was ich jetzt bei meinem privaten Komposthaufen nicht machen würde. Wieso nimmt die Biomülltonne das doch dankend entgegen?
Genau, das nehmen wir sogar sehr gern dankend entgegen, weil bei uns wird beispielsweise der Bioabfall vergärt. Und da sind gerade die gekochten Lebensmittel sehr gerne gesehen, weil die eine hohe Ausbeute an Biogas liefern, die wir dafür dann unter anderem eben auch als Ersatzbrennstoff für unsere Fahrzeuge nutzen können.
Okay, jetzt gucken wir noch in die gelbe Tonne. Da kommt ja nun wirklich alles Mögliche rein. Joghurtbecher, die dazugehörigen, Aluminiumdeckel, meinetwegen alte CDs oder Plastiktüten von Lebensmitteln und so, alte Ladekabel, was weiß ich alles. Wie klamüsern Sie das auseinander? Können Sie das wirklich alles noch verwerten? Das ist ja sehr unterschiedlich.
Genau, also vorab kurz, CDs und Ladekabel bitte nicht in die Wäschetonne geben, die gehören da gar nicht rein.
Sondern?
Die CDs können getrennt gesammelt bei uns auf den Recyclinghöfen abgegeben werden und die Ladekabel müssen bei den Elektroaltgeräten abgegeben werden. Also die können im großen Elektronikfachmarkt kostenfrei abgegeben werden oder natürlich auch bei uns auf den Recyclinghöfen.
Okay.
Aber ansonsten, die Verantwortung hier tragen tatsächlich die dualen Systeme in Deutschland. Und in Berlin übernimmt hier die Sortierung und die Vorbereitung zur Verwertung die Firma Alba. Die haben eine Sortieranlage in Mahlsdorf, steht die. Und da gibt es ganz verschiedene Techniken, die dort eingesetzt werden, um die verschiedenen Materialien zu nennen. Beispielsweise Infrarotlicht. Darüber können dann verschiedene Kunststoffe erkannt und aussortiert werden.
Okay, jetzt weiß ich dank Lektüre, dass ich Joghurtbecher und sowas nicht stapeln soll, weil die Sortiermaschinen das schwierig auseinanderkriegen. Eine Frage hätte ich noch, Streitfrage, glaube ich, in zahlreichen Haushalten. Muss ich die Joghurtbecher, aber auch muss ich das Altglas vorher ausspülen?
In beiden Fällen auch nein. Das reicht vollkommen, wenn die Löffel rein sind, wenn die ausgekratzt sind, wenn also keine größeren Reste mehr da drin sind. In beiden Verwertungsverfahren, also egal ob bei Kunststoff oder bei Glas, wird das in den weiteren Verfahren alles sauber und muss nicht extra gespült werden.
Dann noch eine Kleinigkeit, die aber auch häufig anfällt. Kassenzettel, wo tue ich die? In Altpapier?
Jein. Tatsächlich ist es so, dass insbesondere früher Kassenzettel ja aus Thermopapier bestanden haben und im Zweifel empfehle ich da auch klar weiter, sie in den Restmüll zu geben. Es gibt inzwischen aber viele Kassenzettel, die sind meist auf diesem blauen Papier und es steht meist nochmal extra drauf, dass die tatsächlich über den Papiermüll entsorgt werden können.
Also muss man genauer hingucken. Dann hat uns noch ein Anruf erreicht, Herr Seibel, von Hörer Peter, der ist nicht zufrieden mit dem Service, den die Recyclinghöfe anbieten.
Das Ganze beginnt eigentlich mit der Situation, dass unsere BSR, wie sie sich nennt, der eigentlich sehr kundenunfreundlich ist, ja, für die Berliner. Ihre Öffnungszeiten, dass sie nur bis 16, 17 Uhr aufhaben, am Sonnabend überhaupt nicht. Die ganzen BSR-Märkte werden in Berlin immer weniger. Und was dann noch das Schlimmste ist, dass ich für jede Sache erstmal durch Berlin fahren muss, weil der eine nimmt das nicht ab, der andere nimmt das nicht ab. Und wenn das abnimmt, dann muss ich es ja vielleicht auch noch bezahlen. Und das sind alles Sachen, wo die Leute sagen, ich bin ja nicht bekloppt, ich fahre nicht quer durch die Stadt, um dann umweltmäßig erstmal alles hinterherzutragen. Und dann nehmen die das noch nicht mal ab, weil der andere das dann wieder nimmt.
Also in kurz, das System ist zu kompliziert und zu kostspielig. Was sagen Sie?
Also wir versuchen natürlich allen Berlinerinnen hier das bestmögliche Angebot zu machen. Und die Recyclinghöfe haben auch unter der Woche, sie haben auch am Sonnabend geöffnet und beispielsweise der Recyclinghof in Neukölln in der Geradestraße hat jetzt auch nochmal deutlich längere Öffnungszeiten. Und im Grunde können die Bürgerinnen hier tatsächlich auch alles kostenfrei abgeben. Es ist tatsächlich, gibt ein paar Einschränkungen, aber grundsätzlich kann kostenfrei Abfall dort angeliefert werden. Und aktuell ergänzen wir auch noch. Wir haben unsere sogenannten Sperrmüll-Kiez-Tage im Moment auch am Laufen. Das findet man bei uns auch auf der Webseite nochmal. Da sind wir in den Kiezen unterwegs. Dort kann Sperrmüll dann auch nochmal abgegeben werden. Und wir bieten die Möglichkeit, das Ganze vor Ort aber auch zu tauschen und weiterzugeben für alles das, was noch gut benutzbar ist.
Sag mir, ob grau, gelb, braun oder blau oder gleich auf den Recyclinghof. Sebastian Seibel ist der Abfallexperte bei der BSR, weiß, wo was hingehört und hat es uns verraten. Besten Dank dafür. Schönes Wochenende. So, wir haben in dieser Sendung über Müll gesprochen und auch über den Unmut und die Ratlosigkeit, die damit einhergeht, dass dieser Müll überall in der Stadt und auf dem Land verteilt rumliegt. Und ja, der Eindruck stimmt, es ist in den vergangenen Jahren definitiv mehr geworden, mehr Müll. Das hat uns Carina Tinius gesagt, die ist Sprecherin von Grün Berlin.
Gleichzeitig bringt das natürlich, also die gestiegene Nutzung, auch ein gestiegenes Müllaufkommen mit sich. Ein Beispiel kann ich hier gerne anbringen. Im Britzer Garten und auch dem Tempelhofer Feld zum Beispiel haben BesucherInnen im vergangenen Jahr knapp 310 Tonnen Abfall entsorgt. Und wenn wir dann nochmal ein Jahr zurückblicken, ins Jahr 2020 waren es noch 280 Tonnen gewesen. Also okay. Definitiv Müll wird mehr.
Müll wird mehr. Und Grün Berlin kümmert sich um Parkflächen, wie eben das Tempelhofer Feld, den Park am Gleisdreieck und andere. Und zu den Hochzeiten, also jetzt in der warmen Jahreszeit bis in den Herbst rein, muss da der sogenannte Reinigungszyklus derb nach oben geschraubt werden. Statt dreimal die Woche muss eigentlich jeden Tag sauber gemacht werden. Das ist ein Riesenaufwand, logisch. Und wir haben Sie deshalb gefragt, was muss sich denn da ändern? Und viele haben hier on air und auch online unsere Frage mit Mentalitätswechsel beantwortet, mit Bewusstsein schaffen. Ja, super, aber wie kommen wir dahin? Vielleicht, indem wir die Mentalität von Barbara und ihrer Initiative Sauberer Kiez Spandau annehmen und einfach ohne Groll aufräumen.
Also wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen uns nicht mehr ärgern über all den Dreck, sondern wir tun etwas dagegen und wir wollen Vorbild sein. Das kann also sogar so weit gehen, dass jemand was hinwirft und wir gehen ganz demonstrativ hin und heben es einfach auf. Also wir diskutieren da auch nicht, sondern wir wollen Vorbild sein und zeigen, wie es auch gehen kann. Und ich denke, nur mit mehr Eigenverantwortung können wir auch was verändern. Also nicht, indem wir dann sagen, okay, die Politik und die müssten, sondern wir machen einfach.
Selber machen. Dann hatten die Hörerin Beate und Hörer Ari auch noch ein paar andere Ideen eingebracht.
Mein Lösungsvorschlag, der ist ein bisschen irre, weil ich habe so den Eindruck, dass es ein paar Leute gibt, die immer wieder aufräumen und ein paar Leute, die immer wieder in einen sauberen Park kommen und den nutzen und einfach ihren Dreck liegen lassen. Und mein Lösungsvorschlag wäre, wir machen jetzt mal für 4 Wochen einfach nicht sauber. Ja, dass die Leute dann in die dreckigen Parks kommen und denken, oh, wie sieht's denn hier aus? Und dann vielleicht merken, dass sie vielleicht ihren eigenen Müll wieder mitnehmen sollten.
Es gibt ja nach meiner Beobachtung schon ganz bewährt die Flaschensammlerinnen in Berlin. Das heißt, Sachen, die befandet werden, die werden, wenn sie liegen gelassen werden, eben von Leuten, die wenig Geld haben, gerne genommen, um ihr Einkommen aufzubessern. Und das sollte man einfach ausdehnen. Das heißt auch die Kronkorken und die Batterien und alle Sachen, die man nicht in den Anlagen haben möchte, Kaffeebecher und sowas. Und dass man damit gleichzeitig eben das Einkommen von Leuten verbessert. Also das wäre dann sozusagen eine Win-Win-Situation. Die einen können es liegen lassen, die anderen verdienen Geld damit.
Und hier kommt noch eine Idee und ein Vorschlag von Markus.
Ich wünsche mir einen gut organisierten Sperrmülltag, so 1 bis 2 Mal im Jahr. Organisiert von unseren Müllprofis von der Stadtreinigung, die wissen nämlich, was sie tun, und verbunden mit einer guten Terminkommunikation für die anliegenden Bürger, damit die auch Bescheid wissen, wann was geht.
Passend zu diesem Thema haben wir in der Sendung auch nach Tokio geschaut, zu unserer Korrespondentin Katrin Erdmann, und die sagt, ja, Tokio ist super sauber und dort ist die Mentalität, siehe oben, einfach eine andere und es sei vielleicht auch eine Sache von Erziehung.
Erstens gibt es schon seit ewigen Zeiten keine öffentlichen Mülleimer in Japan. Die Menschen sind es einfach gewöhnt, Müll und Hundekot mit nach Hause zu nehmen. Das ist einfach selbstverständlich. Ebenso wie den Müll genau zu trennen und dann nur an den jeweils vorgesehenen Tagen den auch vor die Tür zu stellen. Wirklich super geregelt ist zum Beispiel auch das Sperrmüllsystem. Man ruft dann in seiner Bezirksbehörde an, die sagt einem, was es kostet. Dann kauft man in einem 24-Stunden-Geschäft einen entsprechenden Wertcoupon, klebt den aufs Möbelstück, stellt das Ganze vor die Tür und abends ist's dann weg. Dass das alles ziemlich gut funktioniert, liegt durchaus an einem gemeinsamen Wertekanon. Man will den anderen nicht stören und man will vor allem nicht negativ auffallen.
Also vielen Dank für die vielen Ideen und für die vielen Erfahrungsberichte. Fotos habe ich auch geschickt bekommen. Danke, wie immer, für die Beteiligung. Jetzt sind Sie dran. David Holmes featuring Raven Violet, It's Over, We Run Out of Love. Eins schulde ich Ihnen noch, wenn Sie gut zugehört haben, haben Sie sich's gemerkt, das hier.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Und die Frage lautet an Christoph Drösser, kann Plastik wirklich beliebig oft recycelt werden?
Es gibt Stoffe, bei denen ist das Recycling tatsächlich sehr unproblematisch. Metall etwa oder Glas, die schmilzt man nachher ein und sie sind so gut wie vorher. Bei anderen ist das nicht der Fall, zum Beispiel Papier, da sinkt die Qualität mit jedem Recyclingvorgang. Und das ist auch bei Plastik so, wenn man herkömmliche Recyclingverfahren verwendet. Selbst wenn die Kunststoffe sortenrein gesammelt werden, beim Einschmelzen werden die Polymerketten, aus denen Kunststoffe bestehen, immer kürzer und die Qualität sinkt. Chemiker denken darüber nach, wie man das ändern kann. Dazu müsste man die Polymere wieder reduzieren auf sogenannte Monomere. Das sind kurze Moleküle, aus denen man dann sozusagen wieder neue Polymere strickt. Aber erstens stecken diese Verfahren noch in den Kinderschuhen. Zweitens wird dabei sehr viel Energie benötigt, was ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache ist. Und drittens werden dabei Chemikalien eingesetzt, die oft ganz schön giftig sind. Also das echte Recycling von Plastik, bei dem die Qualität erhalten bleibt, ist zurzeit noch keine wirkliche Option. Bei uns wird ein großer Teil des Plastiks einfach verbrannt und deshalb ist es auf absehbare Zeit für die Umwelt am besten, wenn wir versuchen, den Plastikmüll zu reduzieren.
Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmtz@radio1.de.
Hätten wir das also auch geklärt, bleibt noch eine offene Frage. Was senden wir hier kommenden Freitag? Wir haben der Sendung des kommenden Freitags den Titel gegeben, Liebe in den Zeiten des Online-Datings. Und das Thema, die Themensetzung, verdankt sich Brigitte. Die hat nämlich geschrieben, hallo ins Team, die Weber, ich möchte ein Thema vorschlagen, in dem ich mich selbst gerade mittendrin finde, Online-Dating. Passend zum Frühling habe ich mich vor ein paar Wochen auf den Weg gemacht, zunächst eine echte Beziehung gesucht, das dann aber schnell wieder aufgegeben. Zu hoher Anspruch im Online-Portal, wie ich finde, und zu viel Fake unterwegs, Menschen, die einem was vormachen. Dann, schreibt Brigitte, hat sie umgeschaltet und ist jetzt auf der Suche nach einer erotischen Affäre. Das klappt besser. Es regnet Männer. It's raining men. Halleluja. Braucht aber auch ein gutes Nervenkostüm und die notwendige Gelassenheit. Vielleicht, meint Brigitte, sei das doch ein aktuelles, spannendes und lustiges Thema mit vielen Facetten und bedingt durch Corona im Fokus von noch mehr Menschen als sonst. Und wir finden, ja, Brigitte, genau so ist es. Und darüber reden wir in der kommenden Woche. Und ich wette, es gibt eine Menge Erfahrungsberichte bei Ihnen beim Daten analog, aber natürlich nächste Woche mit Fokus aufs Online-Dating. Und wenn Sie auch nur für eine Freundin fragen oder berichten können, tun Sie das doch gern. Können Sie jetzt auch schon unter 0331 70 99 555. Und wenn Sie einen anderen Themen Vorschlag haben, immer her damit an dieweber@radio1.de.
Radio 1, nur für Erwachsene.